Ja, wir, die wir heute hier zusammengekommen sind als Gottesdienstbesucher und Besucherinnen, gehören sicher zu der Altersklasse, für die Fernsehen noch etwas sehr Selbstverständliches ist. Regelmäßig benutzt man dieses alte Medium. Die jüngere Generation, die heute nicht ganz so zahlreich anwesend ist, benutzt gelegentlich diese Angebote auch nochmal, aber dann online mit einigen Klicks. Dabei gibt es auf beiden Kanälen durchaus sehr Interessantes zu sehen und zu hören. Ein Sender, der gerne so ein bisschen das Alltagsleben der Leute aufs Korn nimmt oder sich genau anschaut, ist bekanntermaßen RTL. Unlängst las ich in RTL News folgende Schlagzeile. Gesichtsdiagnose, das verrät Ihr Gesicht über Ihren Charakter. Das klingt doch interessant, oder? Probieren wir es doch gleich einmal aus. Bitte achtet nun genau auf die Gesichter eurer unmittelbaren oder etwas entfernt sitzenden Nachbarn. Ja, vielleicht, wenn man zu weit entfernt sitzt, kann man auch einen kleinen Handspiegel nehmen und einen Selbsttest machen. Natürlich, aktuell ist klar, ist das mit der Maske so eine Sache, aber es geht trotzdem. Die Augen sind natürlich der sichtbarste Teil und dazu schreiben die RTL-Experten Folgendes. Große Augen, sie sind ein liebevoller Mensch. Kleine Augen, sie sind etwas schüchtern und brauchen mehr Anstoß. Tiefliegende Augen, sie besitzen Anziehungskraft. Eng zusammenliegende Augen, das deutet auf Diskussionsfreude und Leidenschaft hin. Auch bei einem maskierten Gesicht sieht man aber immer noch wahrscheinlich auch die Form des Gesichts. Und RTL weiß auch da ein paar Informationen zu geben. Die Gesichtsform, herzförmiges Gesicht, Eigenständigkeit, Problemlöser, Organisationstalent. Ovale Gesichter stehen für Zielstrebigkeit, Erfolg und Durchsetzungsvermögen. Aber auch Perfektion wird großgeschrieben. Eckiges Gesicht, Sie sind ein Genussmensch und trotzdem bescheiden, in Ihrem Leben geschieht alles recht intensiv. Vielleicht beschleicht den einen oder anderen nun der Gedanke, dass diese Predigt von RTL gesponsert wird, aber dem ist leider nicht so. Beenden wir darum auch unsere tiefsinnige Expertise von RTL im typischen Stil, wie immer, sicher habe ich auch das eine oder andere oder die eine oder andere Fake News verbreitet. Aber RTL ist keineswegs allein mit solchen populärpsychologischen Einsichten. In Israel gibt es ein relativ kleines Unternehmen mit dem Namen Faceception. Dieses Start-up entwickelte vor einigen Jahren einen Gesichtstest, der, so die Behauptung der Firma, mit über 80% Wahrscheinlichkeit erkennen kann, ob jemand etwa ein Pokerspieler, ein Pädophiler oder ein Terrorist ist. Da kann es nicht verwundern, dass das Unternehmen sogar schon Kontakte zur israelischen Regierung hat. Man mag das alles als Klamauk abtun oder mit guten Gründen hinterfragen. Aber ist da nicht durchaus etwas dran an der Erkenntnis, dass unser Gesicht ungesagte Botschaften vermittelt? Dazu gehört sogar unsere Gesichtshaut, die oftmals die Sprache des Körpers und der Seele ist. Das weiß die Medizin nicht erst seit gestern. Wir kennen das aus unserem Alltag, wenn jemand blass aussieht oder errötet. Und nicht selten dokumentiert unsere Gesichtshaut sogar unseren Lebensstil. Wer ständig zu viel Sonne abbekommt, gewollt oder ungewollt, dem blickt man schließlich in ein Gesicht, was trotz Oil of Olaf oder wie immer diese Mittelchen dann heißen, man hat das Gefühl, man blickt in den Grand Canyon dieser Gesichter. Nicht viel anders sieht ein Rauchergesicht aus nach vielen Jahren und auch ein Alkoholiker steht sein Lebenswandel buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Also zusammengefasst ist unser Gesicht im besten Sinne des Wortes ein Facebook, in dem viel Erlebtes zu lesen ist. Genau davon handelt der heute für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigttext aus dem 34. Kapitel des 2. Mosebuches in den Versen 29 bis 35, den uns Hans-Jürgen Herder jetzt einmal liest. Dankeschön.
Der Text ist überschrieben: Der Glanz auf Moses Gesicht. Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hat. Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten, und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging, vor den Herrn mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder hinausging. Und wenn er herauskam zu den Israeliten, redete er, was ihm geboten war. Sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden.
Soweit der Predigttext für den heutigen Sonntag. Ja, 3 Gedanken zu dieser glänzenden Begegnung mit Gott. Wo ist Gott zu finden? Wo begegnet Gott mir? Habe ich eine glänzende Gottesbeziehung? Wo ist Gott zu finden? An diesem fast 2300 Meter hohen Berg auf der gleichnamigen Sinai-Halbinsel begegnete Mose nach der Flucht aus Ägypten zum ersten Mal im Exil seinem Gott als jener Schafhirte, von dem wir schon hörten. Dieser Mose, der bekanntermaßen auch einen Mord bzw. Totschlag auf dem Gewissen hatte. Wir kennen die Geschichte von jenem merkwürdigen Dornbusch, die wir eben noch mal hörten, unterhalb des Berges Horeb, der manchmal auch dem Berg Sinai gleichgesetzt wird. In der jüdischen Tradition und dem biblischen Zeugnis folgend, wird der Sinai quasi zum Amtssitz Gottes, bevor der Tempel erbaut wurde. Und da gab es noch die mobile Variante, bei Luther Stiftshütte genannt, oder auch Offenbarungszelt. Das war die 2. Form des Gottessitzes. Gott hatte zu Mose gesagt, ich werde in der Mitte der Israeliten wohnen und in Gott sein. 2. Mose 29. Im Predigtbibeltext finden wir auch den Hinweis auf jenes Zelt, das man nicht einfach so betreten durfte. Im Text wird ein spezieller Umhang, eine Decke erwähnt, die Mose anlegte, wenn er das Zelt betrat. Einige Kapitel im Buch Exodus berichten detailliert über den inneren und äußeren Aufbau dieses mobilen Heiligtums. Aber alle Anweisungen und auch quasi das Modell der Stiftshütte hatte Mose nach der Überlieferung eben dort oben auf dem Sinai erhalten. 35 Mal wird dieser Berg im Alten Testament erwähnt. An anderer Stelle wird er auch Gottesberg genannt. Doch weder der Berg noch das Offenbarungszelt sind für das Volk zugänglich, sondern nur für von Gott ausgewählte Leute mit besonderen Führungsaufgaben, wie zum Beispiel Mose. Dort oben gab es dann die in den Heiligen Schriften berichtete Gipfelgespräche, deren Ergebnisse dem Volk dann später mitgeteilt wurden. Nicht verwundern kann es daher, dass sowohl Christen wie Muslime an diesem Ort sogar später Gedenkstätten errichteten. Für Muslime hat Mose, arabisch Musa genannt, ebenfalls eine große Bedeutung als Prophet. So errichteten sie in der Nähe des Gipfels natürlich eine Moschee, an diesem so verstandenen heiligen Ort. Vor ihm hatten bereits orthodoxe Christen das weltberühmte Katharinenkloster am Fuße des Berges erbaut. Aber eigenartigerweise gibt es am Sinai keine jüdische Gedenkstätte, obwohl man diesen Ort als bedeutsamen Ort der Übergabe der Gründungsurkunde Israels, der Tora und mit den 10 Geboten doch sehen könnte. Was ist die Erklärung dafür? In einer jüdischen Zeitung las ich, dass es für Juden wichtiger sei, was geschah, als wo es geschah. Gleichwohl ist er heute ein bedeutendes touristisches Ziel der Israeli, aber nicht der Ort, an dem sie Gott suchen oder besuchen, um etwa Botschaften zu empfangen. Mose galt seinerzeit als Vermittler und Verkünder der göttlichen Botschaft. Auch wusste man darum, dass Gottes Offenbarungen in einem besonderen Raum stattfinden, so etwa in der Stiftshütte. Aber wohnt der Heilige auch dort? Ist er dort anzutreffen? Im vielstimmigen Judentum war das schon vor der Mosezeit ein umstrittenes Thema, das auch mit Verständnis eines im Grunde verborgenen Gottes zu tun hat und seinem Wirken oder seinem Schweigen in der Welt. Wo ist Gott spürbar? Wo ist er anwesend? Im hebräischen Text findet sich das Wort Tschechina, was mit Wohnen oder Anwesendsein zu übersetzen ist. Es geht aber nicht um eine dauerhafte Wohnstätte, um die Bindung Gottes an diesen festen Ort. Als später der erste Tempel unter König Salomo errichtet wurde, ein nicht nur für diese Zeit prunkvolles und gewaltiges Bauwerk, wird Salomo der Satz zugeschrieben: Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, was ich gebaut habe? 1. Könige 8. Warum aber dann der riesige Aufwand um Stiftshütte, Bundeslade oder Tempel? Wir Menschen sind visuelle Wesen und selbst Blinde machen sich Bilder, wie ich in den Monatsgedanken unlängst erzählt habe. Wir brauchen etwas, wo wir hindenken, wo unsere Gedanken festmachen können. Und ist es nicht so, dass wir von wirklich guten Freunden nicht nur wissen, wo sie wohnen, sondern auch ihre Wohnungen kennen? So weiß etwa König Salomo auch um die Außenwirkung der göttlichen Wohnung auf Fremde. Seht hier, hier wohnt unser Gott, wie es in Könige 8 beschrieben wird. Doch geht es nicht nur um ein bloßes Symbol, vielleicht im Sinne einer Gedenkstätte. Wir reden nicht umsonst von Gotteshäusern. Und die Erbauer der Kathedralen und Domen wollten keine kunstvollen Versammlungsstätten errichten, sondern sehr viel mehr. Sie wollten Gotteshäuser bauen, um Gott Raum zu geben. Der Kölner Architekt und Architekturprofessor Rudolf Schwarz, der in der Nachkriegszeit viele bedeutende Kirchen baute, formulierte es einmal so: Kunstwerke leben in sich. Der Beter wendet sich an Gott. Kunstwerke und Gebet sind zweierlei Dinge. Das erlebt jeder Architekt und jeder Künstler, der es mit religiösen Aufgaben zu tun hat. Beständig. Und es macht ihm Gewissensnöte. Und wer schon einmal eine aus diesem Geist gebaute Kirche besucht hat und das Glück hatte, nicht gerade mit anderen und hunderten von anderen Touristen hindurchgeschleust zu werden, der hat es vielleicht schon erlebt, dieses innere Angerührtsein, den man in den Satz packen könnte: Gott ist da. Gott hat in dieser Stille seinen Raum, ein Gottesdienstraum. Genau dort ist er zu finden. Ein zweites, aber wo begegnet Gott mir? Wo ist Gottes Raum in meinem Alltag? Als Jesus von Nazareth in die Glaubensgeschichte eintrat und zum Christus wurde, eröffnete sich was die Generationen vorher schon ahnten und sich auf jeden Fall immer wünschten. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18. Damit ist natürlich nicht gemeint, wenn ich allein bin, muss ich erst jemanden bei mir haben, um Gott zu begegnen. Denn es gilt der Satz, den ich einmal las: Gott ist nicht weiter entfernt als dein nächstes Gebet. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Türe zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Matthäus 6. Nicht anders praktizierte es Jesus selbst. Am nächsten Morgen, so lesen wir, stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich in eine einsam gelegene Stätte zurück, um dort alleine zu beten. Markus 1. Die Stille ist offensichtlich die Mutter des Gebets. Die ungestörte Stille, der Begegnungsraum mit Gott, so wie ihn auch Mose auf dem Berg Sinai und in der Stiftshütte suchte. In manchen Lebenssituationen braucht man vielleicht auch mehr als eine kleine stille Zeit. Und immer wieder höre ich von Menschen, die mit Gewinn an Schweigetagen, an sogenannten Schweigetagen in Klöstern teilnehmen, um Gott neuen Raum in schönen Räumen zu geben und Antworten zu erhalten, die im Alltag leicht überhört werden können. Bleibt noch die Frage, ob man es jemanden ansieht, der Gott auf diese oder andere Weise begegnet ist, wie unser Predigttext es aussagt. Damit sind wir beim dritten Punkt. Habe ich eine glänzende Gottesbeziehung? Wir haben gehört, dass Mose mit der zweiten Ausgabe der Rechtsvorschriften auf den Steintafeln vom Berg herunterkam. 40 Tage waren diesmal wieder vergangen und da gab es an den Lagerfeuern sicher genug zu diskutieren, was da oben eigentlich abging. Die Sache mit dem goldenen Kalb, wir erinnern uns, würden sie sich gewiss kein zweites Mal erlauben und so wartete man geduldig. Wie wird Mose wohl zurückkehren? Was wird Gott ihm diesmal gesagt haben? Welche Regeln gelten nun? Dann sehen sie ihn nach der langen Zeit in der Ferne auftauchen. Er hat die neuen Steintafeln mit den Geboten dabei, kommt immer näher und bald können sie sein Gesicht sehen. Wie sieht man aus, wenn man Gott begegnet ist? Mose strahlte, so übersetzten Menge und viele andere, aber nicht wie ein Honigkuchenpferd, wie man vielleicht ergänzen könnte. Der Text will mehr ausdrücken als nur Freude. Das hebräische Wort Karan kann man auch mit einer Rückstrahlung übersetzen, so sagen manche Ausleger. Anders gesagt, die Gottesbeziehung und Gottes Gegenwart spiegelt sich im Gesicht des Mose wieder zurück. Und genau das jagt erstmal einen Schrecken ein, jenen, die ihn anschauen. Vielleicht kann man es auch mit jemandem vergleichen, der am Tag seiner Diagnoseverkündigung angesichts einer schweren Krankheit dem Arzt gegenüber sitzt und im Gesicht des Arztes etwas unbewusst entdeckt, bevor das erste Wort gefallen ist. Will der Schreiber dieser biblischen Zeilen vielleicht nicht einfach nur sagen, wer dem Heiligen begegnet, sieht danach anders aus? In ihm spiegelt sich ein Glück, ein Stück von Gottes Herrlichkeit. Ich erinnerte mich an einen alten Text von Dietrich Bonhoeffer, geschrieben in der bedrückenden Zeit seiner Gefangenschaft. Er schreibt: Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Nur einige Zeilen später schreibt er davon, dass er in seinem Inneren im Grunde genau anders aussah. Aber Mose, Dietrich Bonhoeffer, das sind doch die Großen der Glaubensgeschichte. Wie sieht es mit uns kleinen Leuten aus? Sieht man uns an, dass wir Gotteskinder sind? wie wir heute so sagen? Haben wir eine glänzende Beziehung zu Gott? Ein Pater im 19. Jahrhundert mit Namen Vincenzo Pallotti schrieb einmal: Durch ein heiteres und frohes Gesicht können wir beweisen, dass die Nachfolge Christi unser Leben mit Freude erfüllt. Heilige Heiterkeit, geistliche Freude sind kostbare Früchte des Heiligen Geistes. An ihm erkennt man die wahren Diener Gottes. Christen haben also ein heiteres, frohes Gesicht. In meinem inzwischen nicht mehr ganz so kurzen Leben lernte ich vor vielen Jahren einen Mann kennen auf dem sogenannten Frommen Hügeli in Adelboden in der Schweiz, dessen Augen bei jeder Begegnung, die ich mit ihm hatte, in einer Weise strahlten, wie ich sie danach kaum je wiedergesehen habe. Er hieß Edgar Schmid, ein guter Freund Arno Pagels. Er war langjähriger Leiter der Pilgermission St. Krishna, verstarb ziemlich genau vor 19 Jahren. Diesem Mann konnte man die Erlösung durch seinen Herrn tatsächlich ansehen. Ich sehe noch heute sein strahlendes Gesicht mit den weit aufgerissenen Augen vor mir. Er verkörperte das, was Christen eigentlich sein sollten: Leuchttürme der Erlösung, deren Strahlen auch anderen Orientierung geben können. Aber liegt der Philosoph Friedrich Nietzsche so ganz daneben, wenn er uns beobachtet und feststellt, die Christen müssten mehr Erlöster aussehen? Wie steht es um unsere glänzenden Beziehungen zu Gott? Im ersten sogenannten apostolischen Schreiben, Evangelii Gaudium, also dem frohen Evangelium, formuliert der neue Papst Franziskus es 2013 so: Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude. Vielleicht versuchen wir in der nächsten Woche, uns häufiger daran zu erinnern, wer wir als Christen quasi von Wiedergeburt an sind, als Schwestern und Brüder, anstatt uns in 2G, 3G oder was auch immer zu sortieren und auseinander zu dividieren. Versuchen wir dazu, 3 Dinge: Gott zu finden, indem wir ihm Raum geben in unserem Alltag, um ihm dann in der Stille zu begegnen und aus der Rückstrahlung ohne eigenes Zutun jenen Glanz zu gewinnen, die eine lebendige Gottesbeziehung ausstrahlt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen im Sinne Christus Jesus. Amen. Ja, und wir haben heute dann das große Glück, es doch gleich einmal zu probieren. Wir versuchen das jetzt mal als Kanon zu singen.
Zeit.